wollen gleich das nächste Lied miteinander singen, das ist der Anker.
Ein Mann verspottet einen Jungen, der aus dem Kindergottesdienst kommt. Ich gebe dir 1 Euro, wenn du mir sagst, wo Gott ist. Der Junge ist herausgefordert und er antwortet schlagfertig und schon mit einer verblüffend theologischen Kompetenz. Und ich gebe Ihnen 10 Euro, wenn Sie mir sagen, wo Gott nicht ist. Gott erleben. Ja, das ist unsere Sehnsucht, das wünschen wir uns zutiefst alle. Herzlich willkommen deshalb zur Abendveranstaltung, zum Abendvortrag am Pfingstsonntag auf der Pfingsttagung in Bobengrün, hier in der Bobengrüner Kirche. Da ist das jetzt nun genau unser Thema, Gott erleben. Und im Hinblick auf unser Tagungsthema, siehe, ich mache alles neu, da ist dieses Thema noch einmal um den kleinen Begriff neu ergänzt und erweitert. Neues mit Gott erleben. Neues mit Gott erleben. Der Junge vom Kindergottesdienst hat schon recht. Wenn es Gott gibt, wenn er da ist, wenn er das Leben von Menschen neu machen kann, ja, dann muss er doch auch immer wieder neu zu erleben sein. Jeden Tag. Neues mit Gott erleben, möglichst oft, täglich, stündlich, am besten im Minutentakt, oder? Natürlich, jeder Tag ist ein Tag, der uns von Gott gegeben ist, der von Gott geschenkt ist, voller Leben, voller Wunder, voller Dynamik, voller Erfüllung. Unser Alltag enthält wirklich alles, wenn wir jeden Tag als ein Wunderwerk aus Gottes Hand empfangen, aus ihm herausnehmen, ihn erleben, bei ihm bleiben, zu ihm hinkommen. Jeder Tag, ein Tag mit Gott zum Wundern, zum Staunen, zum Freuen, zum Erwarten. Und trotzdem, die besonderen Erlebnisse, die sind doch zumeist recht selten, oder? Aber ist es einem Abraham, ist es einem David, ist es einem Petrus, einem Paulus anders ergangen? Berichtet sind uns die Highlights, oder? Auf ein ganzes Leben hingerechnet ergeben sich da doch manche zeitliche Abstände. Und dazwischen? Neues mit Gott erleben. Ob man da nicht auch neu hinschauen muss, um Gottes Handeln, um sein Wirken in unserem Leben neu zu entdecken, zu erkennen, auch die Großtaten Gottes wieder neu einzuordnen in unserem Leben. Das wollen wir heute Abend tun. Wir wollen neu hinschauen, um zu entdecken, wo und wie wir Neues mit Gott erleben können. Miriam Kim Rauchholz wird uns dabei behilflich sein. Sie ist eine echte Fachfrau, denn in Sachen Gotteserfahrung, da ist sie kompetent wie niemand sonst, denn damit beschäftigt sie sich tagtäglich. Sie ist Professorin für Theologie. Sie lehrt Neues Testament und Griechisch an der Internationalen Hochschule in Liebenzell. Aber bevor unsere Referentin uns in dieser Hinsicht Neues mit Gott erleben in die Spur bringt, wollen wir miteinander beten. Wir bleiben dazu sitzen. Lieber Vater im Himmel, du machst alles neu. Du hast auch stets das Neue im Blick für uns. Mit dir da leben wir im Vorwärtsgang. Und trotzdem schleift sich in unserem Glauben immer wieder auch die alltägliche Gewöhnung ein. Wir bitten dich, dass wir deine neu schaffende Kraft täglich neu spüren, dass wir sie erleben dürfen. Hilf uns zu sehen, zu entdecken, wo du in unserem Leben am Werk bist und wo wir Neues mit dir erleben. Öffne unsere Herzen, dass wir jetzt dein Wort an uns hören, dass wir es aufnehmen und verstehen. Amen.
Ich danke ganz herzlich für das Gebet und stelle mich unter diesem Gebet und fange auch gleich an mit dem, was ich mit Ihnen teilen will. Ich habe sehr darum gebetet, dass Gott die richtigen Menschen heute Abend hierher führt, weil als ich die Anfrage bekommen habe vom Mitarbeiterteam von Bobengrün, dass heute Abend ich etwas aus meinem Leben erzählen soll. Neues mit Gott erleben. Normalerweise, wenn man solche Bibelabende oder Vorträge hat, da bereitet man sich sehr vor auf die Bibelarbeiten, wo man den Text auslegt, auch als Theologin. Und die Abende, wo man so ein bisschen aus dem Leben erzählen kann, sind eher entspannt. Weil das ja etwas ist, was eben aus dem Leben herauskommt. Das muss ich jetzt nicht anhand der Schrift vorbereiten, sondern als eine andere Art der Vorbereitung. Diesmal war es genau umgekehrt, als ich gelesen habe, dass ich etwas aus meinem Leben erzählen soll, nämlich Neues mit Gott erleben, war ich in einem ziemlichen Dilemma. Zum ersten Mal glaube ich tatsächlich in meinem Dienst, dass ich mich gefragt habe, was mache ich, wenn das Neue, was ich mit Gott gerade erlebe, mich so dermaßen an meine Grenzen bringt, meinen Glauben so dermaßen hinterfragt wie noch nie, dass ich das Gefühl habe, der Boden rutscht mir eigentlich weg. Während ich, wenn ich die Schrift habe, mich an der Schrift festhalte und die Schrift auslege und das Wort Gottes eine Kraft hat, das ist auch eine Gotteserfahrung, die jenseits dessen ist, was ich leiste oder wo ich stehe oder wer ich bin, ist es ja so, dass wenn man aus dem persönlichen Leben erzählt, eben ich nicht eine Schriftstelle auslege meistens, sondern etwas erzähle, wo ich gerade etwas mit Gott erlebe. Und natürlich, ich habe mir lange überlegt, ich hätte jetzt auch sagen können, erzählen können von meinen neuen Erfahrungen, dass ich jetzt ein neues Restaurant in Guam, ein koreanisches Restaurant entdeckt habe, was wirklich super toll ist. Das ist auch was Neues, was ich erlebt habe. Oder dass ich eine neue Friseurin habe, neue Frisur, das ist auch was Neues erlebt. Man könnte es weit gefasst auch mit Gott, weil Gott ist ja immer bei mir. Das könnte ich natürlich auch teilen, aber dann wäre der Abend sehr kurz. Und das wäre schon eigentlich jetzt gewesen, was ich an Neuem erlebt habe. Deshalb habe ich mich entschieden, ehrlich zu sein, und daher kam auch das Gebet, dass Gott selber mit seinem Geist die Brüder und Schwestern hierher bringt, die, mit denen ich das, wie soll ich sagen, auch wenn es eine Kirche ist, in einem vertrauten Raum auch das teilen kann, im Gebet innerlich, dass der Heilige Geist auch mir die Grenzen zeigt von dem, was ich mit ihnen teile und was ihnen vielleicht bekannt vorkommt, oder vielleicht haben sie schon diese Phase hinter sich und können mich ermutigen in einem Gespräch nachher. Neues mit Gott erleben in meinem Leben. Ich möchte mit einem Zitat beginnen von C.S. Lewis, Gott der Bilderstürmer, und weil ich so einen großen Respekt vor seiner Sprache habe, vor dieser Sprachgewalt von C.S. Lewis, möchte ich zuerst auf Englisch vorlesen und dann auf Deutsch die Übersetzung. Also von C.S. Lewis in seinem Buch The Grief Observed 1996, das war, soweit ich weiß, nach dem Tod seiner Frau Joy Davidman, die an Krebs gestorben ist, 3 Jahre nach ihrer Heirat. Und vielleicht wissen Sie es von C.S. Lewis, dass er spät geheiratet hat und diese Heirat schon an sich etwas Besonderes war und dann eben ein paar Jahre später an Krebs, die Joy stirbt. Und er hat dann diesen Trauerprozess hat er verarbeitet und in diesem Buch niedergeschrieben. Und da schreibt er ein Zitat, was ich übrigens jedes Semester in jeder neuen Klasse, die ich unterrichte, vorlese, weil ich denke, es ist tatsächlich fast eine Grundlage für alle Theologiestudenten, die mit Gott unterwegs sein wollen, die sein Wort mehr über Gott erfahren, über Gott lernen wollen, glaube ich tatsächlich, dass dieses Zitat eine wichtige Grundlage bildet. Und ich, wie gesagt, auf Englisch zuerst und auf Deutsch. My idea of God is not a divine idea. It has to be shattered time after time. He shatters it himself. He is the great iconoclast. Could we not almost say that this shattering is one of the marks of his presence? The incarnation is the supreme example. It leaves all previous ideas of the Messiah in ruins. And most are offended by the iconoclasm. And blessed are those who are not. But the same thing happens in our private prayers. All reality is iconoclastic. Ich übersetze. Meine Vorstellung von Gott ist nicht eine göttliche Vorstellung. Sie muss von Zeit zu Zeit erschüttert werden. Gott selber erschüttert sie. Er ist der größte Bilderstürmer. Könnten wir nicht fast sagen, dass diese Erschütterung eines der Zeichen seiner Gegenwart ist? Die Menschwerdung ist das beste Beispiel. Sie lässt alle bisherigen Vorstellungen des Messias in Trümmern versinken. Und die meisten empfinden das als ein Ärgernis, wenn ihre Bilder, die sie von Gott haben, gestürmt und erschüttert werden. Und gesegnet sind die, die keinen Anstoß daran nehmen. Das gilt auch für unsere privaten Gebete. Und dann sagt er, jede Realität hat diese bilderstürmende Qualität. Jede Realität kann erschüttert werden von dem Gott, der wahr ist, der lebt und der real ist. Eben nicht ein Gott, den ich mir selber gemacht habe. Eine Statue, die ich mir selber als ein Gott definiere, kann niemals meine Realität erschüttern, weil diese Realität fest ist, statisch. Eine Statue im Tempel, das nicht lebt, kein wahrer Gott ist, kann niemals unser Bild von der Statue erschüttern. Warum? Weil das Bild ja aus meinem Inneren kommt, weil ich es ja erschaffen habe. Und da stimmt es, was C.S. Lewis sagt. Und ich habe diesen Satz so oft, ich habe ja gesagt, fast jedes Semester, wenn ein neuer Jahrgang reinkommt in Liebenzell oder auch jetzt in Guam oder in den USA, zitiere ich das. Weil ich denke, es ist wichtig, weil wir so viele Gottesbilder mit uns tragen. Manche Gottesbilder sind wunderschön, manche sind schlichtweg falsch. Manche sind zerstörerisch, manche machen uns krank, manche geben uns Kraft. Wir haben so viele Erfahrungen, wo wir in unserem Leben speichern, von klein auf. Und diese Bilder tragen wir mit uns. Und wenn wir dann in ein Theologiestudium reingehen und uns nicht bewusst sind, dass diese Bilder da sind, dann kann es sein, dass man 4 Jahre in dem Klassenzimmer sitzt, Griechisch lernt, Hebräisch lernt, Dogmatik, Exegese und mit dem gleichen Bild wieder rausgeht, weil man von diesem Bild nicht lassen will. Wenn ich so auf mein Leben zurückblicke, ich habe in meinen Vorträgen immer wieder auch davon erzählt und das tue ich auch ganz bewusst, weil es eine Entscheidung war, die ich getroffen habe. Wenn ich so auf mein Leben, meine Erziehung und meine Biografie, meine Prägungen aus dem Elternhaus und meiner Jugend zurückblicke, dann gibt es vieles, wofür ich eigentlich dankbar bin. Meine Eltern sind beide Christen, mein Vater ist Theologieprofessor, war ein furchtbarer Ehemann, war ein toller Vater. Ja, das ist tatsächlich möglich, weil er wahrscheinlich alle seine Aggressionen an meiner Mutter rausgelassen hat. Es gab sehr, sehr viel Gewalt in der Familie bis dahin, dass ich oft gedacht habe, wenn ich von der Schule zurückkomme, wird meine Mama noch tatsächlich heil sein können. Ich erinnere mich an viele, viele Abende, wo ich lag in meinem Bett und dann gehört habe, wie dann das Fenster kracht und wie dann Hilfeschreie kommen und wo ich dann runtergerannt bin. Und versucht habe, als ich dann ein bisschen größer war, Teenager war, meinen Vater zurückzuhalten. Er hat uns nie geschlagen, er hat aber immer meine Mutter sehr, sehr geschlagen. Ich übrigens habe meinen Vater gefragt, ob ich die Erlaubnis habe, diese Sachen auch so öffentlich zu erzählen. Und er hat mir die Erlaubnis gegeben, das wollte ich ihm auch sagen, dass ich das nicht ohne seine Erlaubnis tue. Und seine Antwort zeigt ein bisschen von dem Menschen, der er eigentlich ist, wahrscheinlich unter dieser krankhaften sündhaften, kaputten Äußeren. Er hat gesagt, wenn es dem Evangelium dient, dann erzähl es. Natürlich muss ich auch ehrlich sagen, hilft es, dass er in Korea ist und nicht in Deutschland. Und dass er jetzt nicht überall bekannt ist hier in, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, das hätte ich dann nie machen können. Lauter? Okay, vielleicht kann ich einfach lauter reden. Ja? Ja. Also er hat die Erlaubnis gegeben, hat gesagt, wenn es dem Evangelium dient, dann soll ich es tun. Und mit dieser Erlaubnis sage ich es auch. Das waren so meine Jugendjahre. Und trotzdem muss ich sagen, habe ich dadurch, dass ich selber jetzt nie das Objekt dieser Gewalt war und ich und meine Schwester trotz allem im christlichen Glauben aufgewachsen sind und was ich meinem Vater hoch anrechne, dass er nie geheuchelt hat. Dass ich meinen Vater habe weinen sehen, nachdem er solche Ausbrüche hatte. Und ein Vater, der mir gesagt hat, das, was du gerade siehst, ist nicht ein Ehemann, das ist ein Monster. Und das, was du siehst, ist nicht ein heiler Mensch, sondern ein kaputter Mensch. Und ich glaube, das hat sehr viel geholfen. Wenn er geheuchelt hätte, dann wäre das irgendwo mit dem Gottesbild zusammengeknallt, nicht? Und dieses Heuchlerische nach außen, den ganz toll Professor und Theologie und dann nach innen hin. Aber er hat nie geheuchelt, hat immer ganz bewusst, ganz klar gemacht, dass er krank ist in dem Sinne. Der Grund, weshalb ich das so teile, mit nicht nur mit Ihnen, sondern auch, es gibt Freunde, die mit mir 30 Jahre befreundet sind und die kein einziges Stückchen von diesem mitbekommen haben, die von klein auf mit mir zur Schule gegangen sind, die auch bis heute noch nichts davon wissen. Der Grund, weshalb ich das mitteile in meinen Diensten, ist, weil ich gemerkt habe in meiner Jugend, in meiner Kindheit, das schlimmste Gefühl, das man hat, wenn man in so einer Familie, dysfunktional würden wir heute nennen, aufwächst, ist, dass man allein ist. Dass alle anderen Familien wunderschön funktionieren. Weihnachten so wunderschön und Geburtstage und Ostern und Vatertage und Muttertage, Geburtstage. Und dass es nur immer meine Familie ist. Es ist nur bei mir alles so den Bach runtergehend. Alle anderen Familien geht's gut. Es ist wunderschön, harmonische Ehen. Wunderbare Familienrituale. Und das war das, was einen noch einsamer gemacht hat. Und das möchte ich nicht, weil ich gemerkt habe, in dem Moment, weil wenn man mich sieht, ich bin Professorin, mein Mann ist Professor, wir haben 3 wunderbare Kinder, ich bin auf Konferenzen, da kann man sehr schnell das Gefühl bekommen, oh, da läuft's. Und eben nicht. Und das ist mein Beitrag, den ich an Gott auch wieder zurückgeben möchte, für all diejenigen, die eben vielleicht, man sieht es ja nicht an. Momentan gehe ich davon aus, wer hier in Bobengrün in so einer Veranstaltung sitzt, da läuft alles gut. Das hat sich so bei mir eingebrannt. Da ist eine Fromme, da liest der Vater immer jeden Tag die Losung und betet immer vor dem Essen. Und die Mutter ist wunderbar geliebt und kann als Hausfrau. Das ist das Bild, was ich habe. Aber meine Erfahrung lehrt mich, dass es eben nicht so ist. Dass es andere Teenager oder junge Menschen oder auch ältere Menschen gibt, die so viel Leid, so viel Schmerz in sich tragen und das Gefühl haben, es bin nur ich. Allen anderen geht's gut. Das ist so meine Jugend, meine Biografie. Und ich habe in meinem Ganzen, so wie ich heute bin, habe ich gedacht, naja, du würdest wahrscheinlich nicht so predigen können, wenn du nicht so eine Jugend hinter dir hattest, ja, also muss man doch irgendwo sagen, wahrscheinlich, das hat mir sogar meine Schwester gesagt, Mia, ich glaube, wenn du nicht so eine Schwere in deiner eigenen Biografie gehabt hättest, wärst du unerträglich leicht. So wie Paris Hilton, so eine christliche Version von Kim Kardashian, so wahnsinnig oberflächlich. Und das bin ich, das ist auch so mein eigentlicher Charakterzug, dass ich sehr oberflächlich bin, immer nur auf Partys rumgehe. Und das ist halt mir ein Stück weit genommen worden, weil ich eben in dieser Familie aufgewachsen bin. Und dafür bin ich dankbar. Warum? In Englischen würde man sagen, everything turned out well. Ich habe einen wunderbaren Ehemann. Ich habe genau den umgekehrten Ehemann getroffen, als mein Vater meinen Verlobten Manuel zum ersten Mal getroffen hat, war sein erster Satz. Du hast dir einen Mann gesucht, der 180 Grad anders ist als ich, nicht, Mia? Und ich sage, ja, und du weißt doch warum, nicht? Und es ist so, mein Mann ist super sanft. Wenn jemand wütend wird, dann bin ich's. Wenn jemand herumschreit, dann bin ich's. Mein Mann hat eine unheimlich sanfte Stärke, einen sanften Mut als Missionarskind. Und der Zyklus ist durchbrochen. Ich schlage nicht. Mein Mann geht sowieso nicht, aber meine Kinder müssen nicht nachts aufwachen und mit ansehen, wie ich geschlagen werde. Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass Mama und Papa jeden Moment vielleicht tatsächlich auseinandergehen oder dass der eine den anderen vielleicht umbringt. Was, oder sie müssen nicht auf der Straße mit anschauen, wie die Eltern handgreiflich werden. Also solche Szenen sind alle meinen Kindern erspart geblieben. Und wissen Sie, was meine Sorge heute ist? Meine Tochter ist jetzt älteste, ist 21. Und ich denke immer, Luca, du musst echt gucken, gell, wen du heiratest. Weil du das nie erlebt hast. Du denkst immer, alle Ehen sind so, ach, schön. Es gibt ganz, ganz schlimme Ehen. Und wenn du da einen falschen Zug machst, einen falschen Gerät, dann das gibt's auch in christlichen Familien. Ne? Das habe ich miterlebt, du hast es nicht so miterlebt, aber ich will dir jetzt nicht was madig machen, aber ich will dich wachsam machen. Also da merke ich schon, es gibt eine Balancierung. Ne? Und der Grund, weshalb ich das sage, ist, dass ich meinen Frieden geschlossen habe oder hatte, sagen wir mal so. Mit meiner Biografie, mit dem, wer ich bin. Warum? Weil ich heute mit 51 sagen kann, Gott hat es trotz allem gut gemacht. Er hat es gut gemacht und ich stehe heute als die Person, die ich bin, mit all dem, was ich zu tragen habe, aber die Last ist tragbar. Jetzt hat meine Mutter, und das ist das eine Neue, ich habe eigentlich zwei Sachen, jetzt gucken wir mal, wie die Zeit reicht, ansonsten erspare ich Ihnen das zweite Neue und mache nur das erste. Jetzt hat meine Mutter vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren die Diagnose Demenz bekommen und es schleicht sich so langsam an. Und die Demenz an sich ist etwas, wo ich denke, in unserem Alter, wenn die Eltern über 80 sind, bereitet man sich vielleicht auch schon vor, ja, das kann passieren. Ist ja nicht so, dass ein Christ, nur weil er ein christlicher Körper ist, jetzt von Krebs oder Demenz, Alzheimer oder von irgendwelchen anderen Krankheiten verschont bleibt. Das ist nicht so. Oder Corona. Ja, auch unsere christlichen Körper sind anfällig für diese Krankheiten. Auch wir vergehen innerlich und unser äußerer Körper zerfällt. Aber was so schlimm ist an dieser ganzen Sache, ist, dass meine Mutter ihr Kurzzeitgedächtnis halt immer mehr verliert. Wenn jemand sich mit Demenz auskennt, dann wissen Sie, und das Langzeitgedächtnis, die Erinnerungen von früher sind ganz arg präsent und sie mischen sich mit Vorstellungen und Realitäten, die nicht wahr sind, aber die irgendwo einen Kern haben, die vielleicht 30 Jahre früher passiert sind, aber sie denkt, es ist heute passiert oder noch schlimmer. Noch Schlimmeres ist passiert. Und jetzt können Sie sich vorstellen, 50 Jahre ist sie verheiratet mit meinem Vater und die Erinnerungen sind grausam. Und sie ist gefangen in diesen Erinnerungen und ich höre sie manchmal, wie sie nachts betet, verzweifelt betet, weil sie merkt langsam, dass sie gefangen ist in irgendwelchen, man möchte schon fast sagen, dämonischen Gedankengängen. Und beide sind Christen und sie betet. Hilf, Herr Jesus, hilf. Und ich hatte ja vorher gesagt, ich war eigentlich zufrieden. Nicht zufrieden, aber ich habe meinen Frieden gefunden mit dieser Biografie, mit dieser Familie, die dysfunktionale, weil die Familie, die ich jetzt geschenkt bekommen habe, meine 3 Kinder, mein Ehemann, so dankbar dafür bin. Und jetzt ist es so, dass ich wirklich an diesem Gott, den ich eigentlich so lange diene und auch wirklich mag und auch lieben gelernt habe, irre werde. Also ich verstehe zum ersten Mal, glaube ich, was Luther meint mit dem verborgenen Gott, mit dem fremden Gott, mit dem Gott, an dem ich irre werde. Bist du es oder ist es ein Dämon, der mir gerade entgegenläuft? Und ich merke auch, wie ich rebellisch werde, nicht? Wo ich zu Gott sage, soll das jetzt ein Witz sein? Langweilst du dich gerade irgendwie? Reichen 50 Jahre nicht aus? Und Sie merken vielleicht, warum es mir so schwerfällt, über sowas zu erzählen, weil normalerweise erzählt man ja sowas als Rednerin, nachdem diese Phase vorbei ist, nachdem ich sagen kann, und Gott hat es gut gemacht. Aber leider bin ich mitten in diesem Sturm. Und wie gesagt, ich kann irgendwelche banalen Sachen erzählen, wo ich Neues mit Gott erlebt habe, oder ich kann von dem Neuen erzählen, dass ich zwar auch mit Gott erlebe, aber wo ich mitten in dem Sturm drin stecke und eben nicht sagen kann, oh, Gott hat alles wohl gemacht. Sondern ich bin mittendrin und ich frage mich, wirklich, ich frage auch Gott, wir müssen mal miteinander reden. War die Jugend, war die Kindheit nicht genug? Holt mich das jetzt nochmal ein? Wenn ich ganz ehrlich bin, damit ich nicht so heilig rüberkomme, es ist natürlich auch eine Situation, wo meine Eltern unsere Hilfe brauchen. Danke für die Ermutigung. Wo sie meine Hilfe brauchen als zweite Tochter. Wir haben 2, also meine ältere Schwester und ich. Meine Schwester hat ihren Job als Professorin in Tabor aufgegeben, ist nach Korea zurück, um die Eltern zu pflegen, weil es eben nicht mehr weiterging, weil meine Mutter dann Wahnvorstellungen hatte und mein Vater dann fast Angst haben muss, dass meine Mutter auf ihn losgeht. Und das Problem ist, mein Vater hat sich nämlich geändert im Alter. Er ist besser geworden. Er versucht, meine Mutter zu tragen, aber die Erinnerungen, die kommen, überdecken das, was jetzt läuft. Und das ist das Alte, die alten Erinnerungen, nur noch schlimmer fast, weil sie gemischt werden mit diesen kranken Gehirnzellen. Und das ist etwas, wo ich ehrlich sagen muss, ist zu viel. Das ist zu viel, wo ich zu Gott sage, ich weiß nicht, was für ein Bild gerade erschüttert wird, aber das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, warum Gott es zulässt, warum er noch so eins draufzusetzen scheint. Und diese Worte, die habe ich nie über Gott so geredet. Selbst in meinen dunkelsten Zeiten, wo ich auch andere Herausforderungen hatte, ich habe nie mit so einer Bitterkeit über Gott gesprochen. Und jetzt tue ich es und ich glaube, und wenn ich die Psalmen lese, und jetzt verstehe ich auch, warum die Psalmen so beliebt sind, die Sprache darin. Was nütze ich dir, wenn ich tot bin? Soll dich jemand loben aus dem Grab? Diese ironische Art, wie man mit Gott spricht. Das ist das Neue, das eine Neue, was ich erfahre. Und wo ich das Gefühl habe, die Vergangenheit holt mich ein, den Frieden, den ich geschlossen hatte, der ist auf dem Prüfstand. Und meine Schwester, ich weiß nicht, wie lange sie alleine die in dieser zerrütteten Ehebeziehung meine Eltern pflegen kann. Unheimlich schwierig, weil jedes Mal, wenn wir eine Hilfskraft holen, denkt meine Mutter, sie ist eine der vielen Seitensprünge, die mein Vater ja früher gehabt hat. Viele davon, die sie sehr verletzt haben. Aber das ist nur eine Hilfskraft, jemand, der den Rasen mäht. Und jetzt können Sie vielleicht ein bisschen verstehen, warum diese Situation für mich, die jetzt im Ausland ist, mit meiner Schwester, die jetzt mal für meine Eltern sich so aufopfert, dass ich das Gefühl habe, jetzt geht das Leben meiner Schwester noch kaputt. Und das sind so Sachen, die ich nicht verstehe. Das sind Sachen, wo ich etwas Neues mit Gott erlebe, wo das Neue mich aber so dermaßen an meine Grenzen bringt, dass ich innehalten muss. Ich werfe den Glauben nicht weg, weil er das Einzige ist, die einzige Option. Was gibt es da, was soll mir helfen, das wegzuwerfen? Aber es ist etwas, wo ich ringe und wo ich im Sturm bin. Und wenn Sie sich an den Seewandel des Petrus, nicht Seewandel, sondern wo das Boot in den Stürmen steckt und zur vierten Nachtwache, das ist kurz vor dem Morgen, die ganze Nacht denken die Jünger, sie sterben. Das Boot kippt gleich in diesem Sturm und erst zur vierten Nachtwache kommt Jesus ihnen entgegen auf dem See. Und bei mir ist die vierte Nachtwache noch nicht da, sagen wir es mal so. Sondern der Sturm rüttelt gerade das Schiff hin und her und das ist das eine, was ich im Neuen, was ich an Neuem mit Gott erleben darf. Aber ich komme noch nachher zum Schluss, wo ich dann das zum Abschluss bringe. Und die andere Sache, die bei mir neu ist, die haben vielleicht auch manche von Ihnen mitbekommen, ist, dass ich letztes Jahr beruflich eine Entscheidung getroffen habe, wie ich sie sonst niemals treffen würde. Was ich eigentlich vorher sagen wollte, ist, dass ich, wenn ich zurückblicke auf meine Jugend, ich für vieles dankbar bin, was ich habe, aber es gibt eines, was mich immer ein bisschen gestört hat. Wenn ich andere Menschen gesehen habe, wo ich gedacht habe, so hättest du auch sein können. Und das ist, ich gehe niemals Risiken ein. Das war mir auch so lange nicht bewusst, bis ich Kinder habe. Aber ich bin eine Person, die niemals ein Risiko eingeht. Für niemanden und für nichts. Wenn ich also nicht weiß, dass ich erfolgreich bin, dann fange ich erst gar nicht an. Ich bereite alles vor. Auch meine Dissertation. Ich bereite alles vor, sichere alles ab, sodass ich 99% erfolgreich bin. Ich habe eine Wahnsinnsangst vor Versagen und ich glaube, da sind viele von uns auch mit betroffen, aber bei mir ist es nochmal extrem. Ich weiß nicht woher, ich bin keine Psychologin, ob das jetzt aus diesem Jugenderfahrungen kommt, aber ich gehe niemals, niemals ein Risiko ein. Das ist auch der Grund, weshalb ich 20 Jahre bei Liebenzell bin. Weil ich mich dort so gut auskenne, die Leute mögen mich, meine Studenten mögen mich und ich muss keine Sorge haben, wenn ich irgendwie meinen Patzer mache. Es ist eine Komfortzone. Liebenzell ist wie eine Komfortzone. Hören das jetzt auch die Liebenzeller? Das ist natürlich nicht der einzige Grund, weshalb ich bei Liebenzell bin, aber es ist eine Komfortzone. Ich kenne meine Studenten, die Studenten kennen mich. Ich bin bekannt. Ich muss mir keine Sorgen machen über Versagensängste. Innerhalb meiner Komfortzone gehe ich schon bis zum äußersten Rand. Also wenn es so ein Boot wäre, gehe ich schon an den Rand und schnupper mal die Wellen und stehe in der Brise und fühle mich abenteuerlich, aber ich bleibe in meinem Boot. Also wenn man diese Szene mit Petrus hat, wo Jesus entgegenkommt, Petrus ist genau die entgegengesetzte Person von mir. Ich würde ganz hinten im Boot sitzen, meine Augen nach unten tun, bloß nicht Augenkontakt mit Jesus, ne? Dass er bloß nicht auf die Idee kommt zu sagen, komm raus aus dem Boot. Ich würde mit aller Macht da hinten sitzen, so ganz unscheinbar. So einen wie Petrus kenne ich gar nicht. Dass er, ja, wenn du es bist, Herr, ganz vorne. Ganz vorne. Es gibt ja solche Menschen, ne? Die gehen solche Risiken ein. Und wenn sie versagen, die gehen solche Risiken ein. Wenn du es bist, dann sag mir, dass ich es auf Wasser kommen soll, zu dir hin. Würde ich nie machen. Allein schon aus Angst, dass ich versage und ins Meer reinfalle. Und das ist Petrus. Und ich habe insgeheim immer so einen Petrus beneidet. Weil das, wenn ich sage, das Einzige, was für mich als perfekte Person fehlt, in meiner eigenen perfektionistischen Welt, ist diese Risikobereitschaft. Ein Risiko eingehen, mutig sein, mal aus dem Boot raus. Wenn du Fehler machst, dann machst du Fehler, aber dann lernst du. Sage ich auch immer, aber mache ich nie. Ich mache alles, tue alles, verletze Menschen, nur damit ich keinen Fehler machen muss, nur damit ich nie versagen muss. Ich schneide meine eigenen Flügel, ich stutze sie, ich fliege nicht auf den Höhenflug, den ich vielleicht hätte machen können. Ich sage Dinge ab, alles aus Angst. Richtig meine Flügel zu weiten und vielleicht tatsächlich zu fliegen und dann vielleicht auch mal zu stürzen. So war es bis letztes Jahr. Und dann, letztes Jahr im Januar, also ich habe ja immer so meine Problemzone, war immer meine Familie, aber beruflich bin ich immer geflogen. Also jetzt nicht Adlerflüge, aber so geflogen, dass ich sage, das ist doch eine nette Höhe. So kannst du auch weiterfliegen, bis du 70 bist. Mittelmaß ist okay. Mittelmäßigkeit, während ich das eigentlich hasse, das Wort. Und immer meine Studenten sage, ihr dürft nicht mittelmäßig sein. Ich bin mittelmäßig, aber ihr nicht. Ihr müsst wie ein Adler fliegen, eure Flügel ausbreiten. Ist schon ironisch, gell, wenn man sowas sagt als Studenten. Und selber, das ist ein netter Käfig. Bis letztes Jahr, im Januar, wo wegen Corona alle Veranstaltungen gecancelt worden sind und zum ersten Mal in meinem Kalender alles frei war. Und ich gedacht habe, ach, das ist jetzt die Zeit, wo ich mit der Familie in Chicago einfach mal Eis essen, Schokolade essen, Hausfrau sein kann nach 20 Jahren, das ist wunderbar. Und dann kam ein Notruf aus Mikronesien Guam von zwei Bekannten, die als Vizepräsidenten in Pacific Islands University, eine ganz kleine Schule, wo ich früher als Missionarin auch gearbeitet habe. Mein Schwiegervater hatte die Schule auch mitgegründet als Missionar, die Liebenzeller Mission. Und daher, da kam der Notruf, dass die Akkreditierung womöglich der Schule in Gefahr steht, wenn sie keinen Interim oder einen Präsidentin diese Position nicht bald jemanden einsetzen. Und vor mir sind zwei, drei Leute schon abgesprungen, die wollten es nicht. Und deswegen haben sie einen Notruf gestartet und der Notruf hat meinen Mann erreicht und mich. Und wer meinen Mann kennt, sie kennen ihn nicht, aber er ist so einer, der sagt, sieh mal, Miham, ein Notruf von einer christlichen Universität, wo wir als Missionare gedient haben. Und guck mal deinen Kalender an, alles ist frei. Und ich, sagt, könnte das nicht ein Zeichen sein? Guck mal, die Schule, die ist 45 Jahre alt und es ist die einzige akkreditierte Universität, Higher Learning Education Institution im Pazifik. Für die Missionare wirklich so viel, die Liebenzeller Mission hat so viel reingesteckt und so weiter. Und sie könnte eventuell schließen, wenn keine Person sich bereitstellt, für eine Interim-Position, also für ein Jahr, zu überbrücken. Und Sie müssen wissen, ich bin eine leidenschaftliche Lehrerin. Ich unterrichte gerne, das merkt man ja auch. Ich finde es toll, dass man mich bezahlt in IHL dafür, dass ich halt 2 Stunden lang rede und alle müssen zuhören. Das ist von allen Jobs finde ich das wirklich toll. Die Studenten müssen da sitzen, können nicht raus. Und ich kann reden und reden und reden und reden und die müssen zuhören. Und das merken sie, ich rede gerne. Und es ist so meine Komfortzone. Ich habe ja gesagt, meine Studenten kennen mich, ich kenne sie, sie mögen größtenteils zumindest den Unterricht, aber ich bin keine Leiterin. Ich bin die Zweite, ich bin die Jüngste, ich will gar nicht leiten. Und der Grund, weshalb ich nicht leiten kann, ist, ich bin auch nicht so menschenfreundlich. Ich bin studentenfreundlich. Ich bin freundlich zu allen Menschen, die mit mir gemeinsam auf der Suche sind nach Wahrheit und gemeinsam dann, das ist egal, ob welchen Alters, aber wo man gemeinsam einfach sucht nach, was ist Wahrheit, was will das Wort Gottes uns sagen. Und deswegen bin ich auch so zugewandt zu Ihnen, aber grundsätzlich bin ich überhaupt kein menschenfreundlicher Mensch. Und wenn man als Präsident von einer christlichen Universität hingeht, da fehlt mir sozusagen jegliche Begabung. Jegliche. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht demütig, ich bin nicht demütig. Ich bin gut in dem, wo ich wirklich gut bin, aber wo ich schlecht bin, da bin ich einfach schlecht. Und ich bin schlecht in Menschenführung. Ich habe eine sehr schnelle Zunge. Also dieses Vielreden, was im Unterrichtssaal gut ist, ist ganz schlecht, wenn du mit Mitarbeitern zu tun hast und dann zu schnell was sagst und dann merkst, das war jetzt falsch, jetzt musst du zurückrudern. Oder da hast du was versprochen, was eigentlich gar nicht geht und so weiter. Jedenfalls habe ich gedacht, das ist aber überhaupt nicht mein Ding. Warum sollte ich? Ja, aber es ist eine Notsituation. Und dann habe ich selber auch wirklich darüber überlegt, gebeten und gesehen, okay, ich wäre nah an Korea, Guam. Das sind nur 3,5-4 Stunden, nicht 11 Stunden, sondern ich wäre nah bei den Eltern. Ich würde auch nochmal Geld verdienen, so dass ich meine Eltern finanziell unterstützen kann, da ich ja nicht selber dort sein kann und auch nicht will, ganz ehrlich, unterstütze ich meine Schwester mit dem Gehalt, was ich bekomme. Also es gab schon ein paar gute Gründe. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich entschlossen, diese Stelle anzunehmen als President of Pacific Islands University. Und nach einem Jahr habe ich gemerkt, warum die 3 Kandidaten vor mir alle abgesprungen sind. Kein Finanzmensch und wir bekommen, weil es eine USA-akkreditierte Schule ist, Federal Government Money, also sowas wie BAföG und die sind genauso pingelig wie das Finanzamt in Deutschland. Also wenn du Government Money von der Regierung Geld bekommst, dann musst du wirklich aufpassen, dass alles genau abgerechnet ist. Und dann komme ich an und denke und sehe, wir haben kein Finanz. Also wie nennt man das hier? Finanz? Ja, genau. Und ich mit meinen Zahlen 0, ne? Und jeder Tag, ich habe das noch nie erlebt, also in der Familie ja, aber nicht in meinem Beruf, wo ich halt, wie gesagt, in meinem Käfig sehr schön geflogen bin, dass ich jeden Tag das Gefühl habe, ich muss es hinschmeißen. Ich kann das nicht. Ich bin nicht dafür geeignet. Ich habe nicht das, was ich brauche, was es braucht, um diesen Job gut zu erledigen. Und diese Angst vor Versagen ist so tief drin, dass es mich fast kaputt macht. Weil ich, wie gesagt, ein Mensch bin, der kein Risiko eingeht, der so sein ganzes Leben lang eigentlich 50 Jahre fast, so sich selber trainiert und gedrillt hat, keine Fehler zu machen, immer gut zu sein in dem, was ich mache. Nicht versagen, nicht diese Blicke spüren, diese mitleidigen Blicke. Und das jeden Tag macht mich so kaputt, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt ein Jahr hinter mir, ich weiß nicht, ob ich es noch mal ein Jahr schaffe. Und gleichzeitig aber das Gefühl, wenn ich jetzt aufsteige, dann bricht alles zusammen, was ich eigentlich jetzt im letzten Jahr geopfert habe. Meine Familie, die alle in Chicago sind, mein Nachtschlaf, meinen inneren Frieden, alles. Und der Grund, weshalb ich das so erzähle, ist, weil ich diesen Schritt gewagt habe mit Gott. Ich habe diesen Schritt gewagt, zum ersten Mal in meinem Leben bin ich aus meiner Komfortzone raus, auf das Wasser. Und ich gehe so unter. Und das Wasser ist schon über meinem Mund und meine Nase ist zu. Also die Panik, die Fehler, die ich bis jetzt schon gemacht habe. Und vor 2,5 Wochen hatte ich einen fast Nervenzusammenbruch. Manchmal wünschte ich mir, ich hätte einen Nervenzusammenbruch, weil dann könnte ich sagen, das war's. Miham ist nicht mehr ansprechbar. Aber ich hatte einen fast Nervenzusammenbruch, wo ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, du bist mit Gott einen Schritt gegangen. Und im Nachhinein, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, und da müssen Sie mir vielleicht helfen. Ich hatte ich weiß nicht, ob es eine Anfechtung war, aber ich hatte diesen Moment, wo ich mit meinem Mann da saß, nicht mehr aufhören konnte zu weinen, mich fast selber geschlagen habe und gesagt habe, das war nicht Gottes Wille. Das war gar nicht Gottes Wille. Das war dein verkorkster Messias-Komplex. Als ob du die Schule retten musst, als ob du die Einzige wärst. Und es ist nicht falsch. Gott hat durch mich tatsächlich bewirkt. Dinge bewirkt, wo die Schule zum Besseren wird. Das will ich auch gar nicht jetzt hier verneinen. Ich habe gesehen, wie die Schule sich entwickelt, wie wir jetzt auch eine Buchhalterin haben, wie die Schule in eine gute Richtung geht. Aber mit was für einem Preis? Mit was für einem Preis? Und dieser Moment, wo ich auf einmal nicht mehr diese Gewissheit hatte, es ist Gottes Wille gewesen. Er hat die Türen geöffnet. Er ist mit dir gegangen. Er hat dir das Wort gegeben. Durch mein Geist, nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch mein Geist soll es geschehen. Das war der Satz, den ich letztes Jahr Pfingsten bekommen hatte. Und dann dieser Moment, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber ich habe es zum ersten Mal so erfahren. Man kann vieles auf sich nehmen. Man kann vieles opfern, wenn man weiß, das ist Gottes Wille. Aber wenn das einem genommen wird, wenn ich das Gefühl habe, völlig umsonst. Du hast ein Jahr mit deiner Tochter völlig umsonst geopfert. Das war gar nicht Gottes Wille. Er hätte auch durch jemand anders die Schule retten können. Wenn du nicht gesagt hättest ja, hätte vielleicht ein anderer Mensch ja gesagt. Woher weißt du denn, dass es Gottes Wille war? Das ganze Jahr, die ganzen traumatischen Momente, alles umsonst. Und das war der Moment, wo ich fast zusammengebrochen bin und wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, ist es dein Wille oder ist es nicht dein Wille? Wo bist du? Willst du, dass ich dahin gehe? Soll ich jetzt wieder zurück? Eine Verwirrung, die man sich als Lehrer eigentlich sehr selten leistet und noch seltener eigentlich austauscht, weil ich oft Antworten geben muss. Nicht, weil ich es oft kann, sondern weil es einfach mein Beruf ist. Und diese Verwirrung über Gott, etwas, was ich eigentlich mir nicht leisten will oder leisten kann. Zum ersten Mal, dass ich das Gefühl hatte, Gott öffnet Türen, ich gehe durch die Tür und dann macht die Tür zu und ich denke, das war es nicht. Und ich möchte Ihnen sagen, wo ich gerade stehe. Die vierte Nachtwache ist noch nicht da, aber was mir bewusst geworden ist, und dieses bisschen kann ich mit Ihnen zum Schluss Ihnen weitergeben. Ich weiß nicht, wer von Ihnen vielleicht auch solche Erfahrungen schon hinter sich hat. Vielleicht auch manche von Ihnen mitten in so einer Erfahrung steht. Das weiß ich nicht, aber das weiß ja der Geist Gottes. Ich habe dann direkt am Sonntag, bevor ich hierher geflogen bin und die Dienste angetreten bin, habe ich eine Predigt gehört von dem Nachfolgepastor von Willow Creek, Pastor David Dummett. Eine Predigt, die mir oft empfohlen worden ist, die ich aber bis jetzt nie angehört habe. Und ich habe sie angehört und das Thema war, Risiken eingehen für Gott. Und es war nicht das Thema, was ist der Wille Gottes, wie erkennt man den Willen Gottes, das wäre noch passender gewesen, aber ich hatte im Nachhinein das Gefühl, das war noch nicht dran. Und das ist vielleicht auch gar nicht das Kernproblem, sondern was in dieser Predigt deutlich wurde, ist, er hat mich herausgefordert, weil er gesagt hat, er hat mich jetzt natürlich nicht persönlich gesehen, aber er hat in deiner Predigt diese Frage gestellt. Lesen Sie mal in der Bibel und fragen Sie sich, ob Sie wirklich einem Gott folgen können, der so Schritt für Schritt mit jeder Person, dem er begegnet, Risiken eingeht. Ob Sie einem Gott wirklich folgen wollen und folgen können. Ein Gott, der Risiken eingeht, etwas riskiert für diese Welt. Und es stimmt, ich bin auch noch einmal durch die biblischen Geschichten gegangen. Ein Gott, der ein Heer von 32.000 Männern, liebe Brüder und Schwestern, ein Heer von 32.000 Männern auf 300 reduziert. Ja, das ist doch, also ich kann jetzt nicht über Gott sagen, krankhaft, aber das ist doch, das geht doch nicht. In einen Kampf ziehen lässt mit Gideon gegen 135.000 Midianiter. Sie merken vielleicht, ich habe mich mit Buchhaltung auseinandersetzen müssen letztes Jahr. Jetzt bin ich ein bisschen mehr auf Zahlen. Der 300 Männer unter Gideon gegen einen Kampf mit 135.000 Midianiter ziehen lassen. Wissen Sie, was, das, was die Ratio ist? 450 Midianiter gegen einen Israeliten. Das nenne ich einen Gott, der Risiken eingeht. Und der von uns fordert, vertrau, steig aus dem Boot. Und dann schau, ob das Wasser dich trägt. Flieg. Vielleicht gibt es hier und da Kratzer und Schrammen. Aber wer sagt dir denn, dass ich nicht dabei bin, wenn du aus dem Boot steigst, wenn du ein Risiko eingehst? Ein Gott, der einen Abraham aus seiner Heimat, aus seiner Familie, aus seiner Komfortzone rausholt, ihm verheißt, dass seine Nachkommen so sein werden wie Sand am Meer und wie die Sterne und dann bis 100 wartet. Ist das kein Risiko? Ein Gott, der zu Petrus sagt, steig aus dem Boot, lauf auf Wasser. Ich meine, Petrus ist der Einzige in der Menschheit, der, man muss sich, also er hat was gewagt, aber er ist tatsächlich auch der Einzige, der weiß, wie es sich anfühlt, übers Wasser zu laufen. Das, was ich immer so, ich habe ja gesagt, das, was ich im Inneren immer so beneidet habe, diese Menschen, die riskieren, die was riskieren und dann auch was erleben. Und letztendlich ein Gott, der selber den Himmel verlässt, seine Komfortzone, als ein Baby, nicht ein Herkules, als ein Halbgott, als ein Baby in diese Welt kommt, mit den Menschen lebt und unter ihnen stirbt, der alles riskiert hat. Und wenn ich diesen Gott anschaue, dann muss ich sagen, kannst du einem Gott folgen, Miriam, der so seine Komfortzonen verlässt und das immer wieder fordert von allen biblischen Gestalten, von einer Maria, die schwanger wird, na das nenne ich Komfortzone, die wegbricht. Und das ist eine grundsätzliche Frage. Kann ich einem Gott folgen, kann ich einen Gott lehren? Kann ich einen Gott lieb gewinnen und lieb machen, groß machen, der so alles riskiert, wenn ich nicht bereit bin? Und wissen Sie, das hat mich deswegen getröstet. Der Wille Gottes war ja noch jetzt offen, ne? Und das ist auch noch offen. Ich weiß nicht, ob es wirklich der Wille Gottes war. Aber das ist jetzt auch nicht so auf meinem Radar, sondern was mich so herausgefordert hat, sagen wir mal so, getröstet und gleichzeitig herausgefordert war, naja, auch wenn du noch nicht hundertprozentig sagen kannst, das war Gottes Wille. Was du hundertprozentig sagen kannst, ist, dass du ein Risiko eingegangen bist. Dass du aus deiner Komfortzone rausgegangen bist, weil das ist sicher. Das kann ich sagen. Und das ist ein Anfangspunkt in meinem Gespräch mit Gott. Auch wenn ich nicht weiß, ob das genau der Wille Gottes war. Ich weiß, dass es sein Wille war, dass ich endlich mit 51 Jahren, vielleicht zum ersten Mal tatsächlich in meinem Leben, meine Flügel ein bisschen flattere, etwas raus aus meiner Komfortzone und mit Versagen und mit Fehlern konfrontiert werde und vielleicht dabei merke, ah, die Menschen mögen mich immer noch. Du bist nicht nur das, was du leistest. Die Welt geht nicht unter, nur weil du jetzt gerade einen Fehler gemacht hast. Dass Gott mir die Angst bisschen nimmt und mich dadurch frei macht. Und das ist ein Anfangspunkt, wo ich stehe. Ich stehe noch nicht da, wo ich mit Ihnen wirklich jetzt vielleicht ein, zwei Jahre später, wo ich sagen kann, hier bin ich und Gott hat es gut gemacht. Die Schule ist nicht untergegangen. Ich habe nicht versagt. Ich freue mich, wenn ich Ihnen diese Botschaft später mal sagen kann, aber momentan ist es noch nicht so weit. Und die Angst vor dem Versagen hat mich so im Griff. Aber ich habe einen Anfang. Nämlich das, dass ich sage, was Gott mit David, der ja auch nicht als Schafhirte in seiner Komfortzone geblieben ist, oder mit Paulus, auch in seiner Komfortzone als Pharisäer in seinen Überzeugungen, oder mit Petrus, oder mit Gideon, oder mit Maria, oder mit Abraham, Jakob, nennen Sie mir irgendeinen Namen. Das, was Gott mit diesen Menschen gemacht hat, warum sollte er das nicht auch mit dir tun? Und warum sollte ich diesen Schritt nicht gehen mit diesem Gott, dem ich nachfolgen möchte, Schritt für Schritt? Und wenn er aus dem Boot steigt, dann knirsche ich die Zähne, aber steige auch aus dem Boot. Wohin die Reise geht, weiß ich immer noch nicht genau, aber dass dieser Schritt ein Schritt ist, den Gott von mir wollte, aufgrund der Heiligen Schrift, was ich dort entdecke, nicht aufgrund Emotionen oder gut gemeinter Ratschläge, sondern aufgrund der Schrift, in dem das Wesen Gottes so unmissverständlich deutlich wird, weiß ich, dass es der Wille Gottes war, dass ich diesen Schritt gewagt habe aus meiner 50-jährigen Komfortzone. Und das ist das, was ich an Neuem mit Gott erlebt habe. Was mich zwar an meine Grenzen bringt, aber wo ich sagen kann, das ist der Gott, dem ich folge und der Gott, der in der vierten Nachtwache, wann immer es auch sein wird, sowohl mich als auch meine Eltern, als auch meine Schwester, wie auch diese Schule in seiner Zeit zum Ziel führen wird, auch wenn man das nicht jetzt sieht, aber es ist ein Vertrauen, das sich Gott wohl verdient hat. Und darum, das wollte ich mit Ihnen teilen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Ermutigung. Dankeschön, das ist so lieb. Ich bin so stolz auf mich, dass ich nicht vergessen habe, anzukündigen, das Lied Nummer 26, Du bist mein Zufluchtsort. Das singen wir gemeinsam.
Ich möchte euch noch bitten, wir wollen das wirklich als Kanon singen, dieses nächste Lied, Du bist mein Zufluchtsort. Wir werden es am Anfang einmal gemeinsam durchsingen und dann singt bitte die Hälfte auf der Kirche, von meiner Seite her, mit mir damit und mit der Carmen die andere Hälfte. Dass wir das wirklich als Kanon singen können, dann schauen wir mal, wie lang und wie schön das muss singen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, aber ihr werdet dann sehen, das passt jetzt wunderbar auf die Botschaft von der Miam. Vielen Dank.
ganz herzlichen Dank, Miriam Kim Rauchholz, für die Offenheit, die wir erleben durften heute an diesem Abend. Neues mit Gott erleben, heraus aus der Komfortzone, ein Risiko eingehen, die Bootswände verlassen, hinaus aufs Wasser. Ich denke, da waren ganz viele Impulse dabei, die uns das klar gemacht haben. Wenn man Neues mit Gott erleben will, dann heißt das eben heraus aus der Komfortzone, so wie es uns Miriam Kim Rauchholz teilhaben hat lassen in ihrem eigenen Erleben. Vielen Dank dafür. Wir wollen miteinander beten, bleiben dazu auch wieder sitzen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für das Zeugnis, für das Teilhaben lassen an der eigenen Erfahrung, wie das geht, dass wir dich erleben in unserem täglichen Leben, in unseren Lebensentwürfen. Hab Dank für die Impulse, die uns Miriam Kim Rauchholz gegeben hat. Ja, du bist ein Gott der Lebenden. Deshalb können und dürfen wir immer wieder auf Neues gefasst sein. Mach uns doch fähig, mach uns sensibel, dass wir dein Handeln in unserem Leben, in unserer Welt sehen, es verstehen lernen und auch merken, was du von uns willst. Erneuere unseren Glauben, lass uns innerlich neu werden. Hilf uns zu neuer Motivation, zu neuen Erkenntnissen. Und hab vor allem herzlichen Dank, dass du immer wieder neu mit uns anfängst. Amen.